solange ich das nicht instant bestellen kann,
ja, kannst ja.
Gucke ich da nicht drauf. Ja, aber ich gucke dann halt in dem Moment drauf, wo ich es instant bestellen kann. Das habe ich auch gemacht.
Also teilweise kannst du die Sachen
und habe halt mich dann ein bisschen gefühlt wie Dr. Emmett Brown, als er gewahr wurde, dass er 1.21 Gigawatt braucht, um den Fluxkompensator zu betreiben, saß ich dann zu Hause und habe gedacht, 3.800 Euro! Wie zum Teufel erzeugt man so viel Geld? Ja, so, das war meine Erfahrung mit der WWDC dieses Jahr.
Komport 333, Trombi-Woche.
Hallo und herzlich willkommen
zum 333. Komport, den ich am heutigen, jetzt ist mal wieder sonnig, Freitag, dem, was haben wir denn, 17.? Ja doch, Freitag, dem 17. August 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11.08.
Jawohl, und warm. Und ich habe zu Hause eine Fritzbox, die alle gefühlt 2 Minuten eine neue DSL-Verbindung bastelt und mich deswegen mit Mails bewirft. Aber ja. Und die vergangene Woche habe ich im Krankenhaus verbracht. Warum, wieso, weshalb? Nun ja, der Begriff Trombi wohnt hier in der Überschrift nicht versehentlich. Aber was genau da los war, erzähle ich in Teil 3 am Ende. Das Intro nebenbei ist aus NSFW 51 gekommen, Dr. Emmett Klein. Und braucht keine weitere Erklärung. Denke ich. Aber ja. So, was ihr hier aber wieder auf die Ohren bekommt, ist ansonsten dann die übliche dreiteilige Betrachtungsweise, nämlich mit 2 Teilen Politik, einem Teil Tech, Mafia, Space und Krankheitsmeldungen. Und was ihr jetzt hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört davon, das ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich ein paar Organmeldungen versteckt habe, eine recht ausführliche Terrorecke, und eine ein bisschen weniger ausführliche Atomecke und Israel kommt auch noch weg und mehr. 16 Grad, sunnige, boah, cool, würde ich nicht sagen. Greetings, die 16 Grad, die Windchillen wie 17, Comfort-Leveln wie 16 und der Wind macht irgendwas zwischen 6 und 7 km/h aus East. Das ist doch ein Auto. Ja, egal. So. Völlig unerwarteterweise habe ich es geschafft, doch wieder draußen zu sein. Da hatte ich nicht mit gerechnet, bis vorgestern. Aber gut, erzähle ich in Teil 3. Was ich hier erzähle, sind erstmal ein paar Organmeldungen, als es da ein paar Einzelfälle gab. In der Debatte über mutmaßliche Manipulationen bei der Vergabe von Spenderorganen hat die Deutsche Stiftung Organtransplantation vor Verallgemeinerungen gewarnt. Stiftungsvorstand Kirste sagte im ARD-Fernsehen, die Vorfälle in den Universitätskliniken Göttingen und Regensburg seien einem einzelnen Arzt zuzuschreiben. Man könne daraus nicht schließen, dass das ganze System faul sei. Die Stiftung Organspende koordiniert in Deutschland den Ablauf nach dem Tod des Spenders inklusive des Organtransports zum Empfänger. Dieser wird von der Stiftung Eurotransplant bestimmt. Vertreter von Ärzteschaft, Kliniken und Krankenkassen hatten gestern mehr Kontrolle bei der Organvergabe vereinbart. Außerdem sollte es harte Strafen für Verstöße gegen die Transplantationsregeln geben. Ist eine Meldung vom letzten Freitag, logischerweise. Also ja, das sind alles bloß Einzelfälle. Bedauerliche. Ja, die Ausrede, die hatten wir in anderen Fällen auch schon ein paar Mal. Die Ausrede wird nicht besser, indem man sie dann in diesen Fall reinklebt. Aber hey, dann gibt's die 6-Augen-Meldung. Zur Vermeidung künftiger Manipulationen bei der Transplantationsmedizin dringt das Gesundheitsministerium auf wirksame Reformen. Fritzbox synchronisiert sich auch dauernd neu. Da werde ich nachher mal am Splitter ruckeln müssen. Auf wirksame Reformen, um Datenmanipulation zu verhindern, wäre die Einführung eines 6-Augen-Prinzips zielführend. So steht es in einem Brief des Ministeriums an die Bundesärztekammer. Wieso eigentlich 6 Augen? Na, 4 Augen war bis dahin in der Debatte. Jetzt will man also 6 Augen da einsetzen. Als ob die Anzahl Augen irgendwas signifikant verbessern würde. Ja, der hat auch eine neue IPv6-Adresse. Was macht dieser große LKW hier? Was macht der zweite große LKW hier? Wollen die mich ärgern, oder was? Ja, wollen sie. Die Kammer hatte angekündigt, ein Mehraugenprinzip bei der Anmeldung von Patienten für die Warteliste und die Organzuteilung einzuführen. Jetzt geht es darum, wie die Unabhängigkeit eines oder mehrerer Werteärzte, die hinzugezogen werden, gesichert werden kann. Vor allen Dingen will man ja auch Ärzte haben, die ein bisschen Ahnung haben. Nun gehe ich mal davon aus, dass nicht in jedem Krankenhaus eine unbegrenzte Anzahl Ärzte mit Fachwissen zu den relevanten Themen rumliegen. Weil wenn da Unmengen an Ärzten existieren, die Ahnung haben, dann werden die vermutlich pro Krankenhaus ungefähr einen, höchstens zwei haben. So, wenn man da jetzt ein Sechs-Augen-Prinzip durchsetzen will, dann wird es nämlich eng. Okay. Kam von Samstag. Auch am Samstag habe ich mir hier dann die Leugnung reingeklebt, weil im Organspendeskandal von Göttingen und Regensburg hat der Anwalt des Hauptbeschuldigten alle Vorwürfe zurückgewiesen. Sein Mandant habe keine Laborwerte manipuliert, sagte der Strafrechtler Steffen Stern dem Magazin Focus. Der Oberarzt steht im Verdacht, zuerst in Regensburg und später in Göttingen Krankenakten gefälscht zu haben. Dabei soll er die Krankheit auf dem Papier verschlimmert haben. Denn damit den Patienten schneller eine neue Leber implantiert wurde, obwohl andere sie vielleicht nötiger gehabt hätten. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt. Ja gut, dass der sagt, na, das ist alles gar nicht wahr, fällt auch in die Kategorie, ja, nicht sehr überraschend, ne? So wie die dicken LKWs da hinten übrigens, also der eine dicke LKW zumindest da hinten steht, passt da genau überhaupt gar kein Auto mehr vorbei. Die machen das, um irgendwen zu ärgern. Dicker, fetter LKW. Also so ein Kipplader. Ja, und da kommt dann noch ein dicker LKW in der Gegenrichtung. Das wird jetzt lustig. Der passt da nicht vorbei. Passt er doch? Achso, wenn er mal auf den Fußweg raufrauscht. Den Fußweg, der hier ja nicht fest ist. Ja. So, dann gibt's auch die Bahr-Stiftung. Angesichts des Organspendeskandals will Gesundheitsminister Bahr auch die Deutsche Stiftung Organspende, DSO, überprüfen lassen. Wobei sich mir da die Frage aufdrängte, also bei oder von irgendwelchen Fehlern bei DSO hätte ich jetzt nichts gehört. Liegt das an mir? Na, es waren doch alles bedauerliche Einzelfälle. Also Bahr will jedenfalls auch die DSO überprüfen. Der FDP-Politiker sagte der Frankfurt Allgemeinen Sonntagszeitung, die Strukturen der Stiftung müssten weiter verbessert werden. Die DSO ist als Koordinierungsstelle verantwortlich für die Organisation der Entnahme und Konservierung von Organen sowie deren Transport. Und inwiefern hat die DSO irgendeinen Einfluss darauf, wenn aus den Krankenhäusern für die Patienten, die Transplantate bekommen sollen, Blödfugwerte kommen? Beziehungsweise eben nicht Blödfugwerte, aber Werte, die halt nicht der Wahrheit entsprechen. Die man also auch nicht auf den ersten, zweiten oder dritten Blick als solche erkennen kann, vermute ich mal. Weil wenn man da erkennen kann, so irgendwie, keine Ahnung, normaler Wertebereich ist irgendwo zwischen 1 und 100 und dann wird 3000 gemeldet, dann wird man dann schon sagen, irgendwas riecht komisch. Wenn es da nicht eine verdammt gute Begründung gibt, warum da so ein hoher Wert gemeldet wird, dann wird der wahrscheinlich Blödfug sein. Aber, ja. Also, Bahr übt sich in Aktionismus, logischerweise. Naja, er muss jetzt ja so tun, als würde er was tun. Die Meldung habe ich mir nebenbei am Sonntag hier reingeklebt. So, dann gab es auch noch eine UKE-Meldung am Dienstag. Nach einem Medienbericht hat es auch in der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf einen Verstoß gegen eine Organspenderichtlinie gegeben. Die Tageszeitung berichtet von einem Fall, bei dem Anfang 2009 Daten über eine Spenderleber fehlerhaft an die Stiftung Eurotransplant übermittelt worden seien. So, Hallo? Ach, hier bei den Pferden machen die irgendwie was Baustelliges. Deswegen kommen hier die Viecher an. Sag das doch. Ja, und zwar, das Organ sei daraufhin nicht an einen Patienten von der Warteliste vergeben, sondern regelwidrig in Hamburg einem dortigen Patienten transplantiert worden. Das wäre allerdings ein Einzelfall, bedauerlicher Datenübertragungsfehler, bla bla. Kommt halt jetzt nur hoch, weil ganz viele Leute gerade in Sachen Organtransplantation mal gucken, was denn da abgeht. Ist zumindest so die offizielle Begründung. Ob es stimmt, kann ich nicht einschätzen, aber ich sag mal so, die Einschläge kommen näher. So, genau. Und dann kommen wir in der Terror-Ecke an, die da erstmal losgeht mit dem Geheimdienst. Und da mit dem Beauftragten. Der CDU-Innenexperte Clemens Binninger will nämlich die Geheimdienste durch einen Beauftragten des Bundestages kontrollieren lassen. Man könne sich dabei am Modell des Wehrbeauftragten des Bundestages orientieren, sagte Binninger der Leipziger Volkszeitung.
Ist auch noch keine MPs weiter zu sehen.
Die da drum. Momentchen, mal eben über die Straße rüber. Ein Kreuzzug, sagten sie. Die Wiese habe ich auch schon länger nicht mehr gebracht. Man könnte sich dabei am Modell des Wehrbeauftragten des Bundestages orientieren, sagte Binninger der Leipziger Volkszeitung. Außerdem spricht er sich für eine stärkere Zentralisierung der Arbeit der Sicherheitsbehörden aus. Wissen und Informationen seien genug vorhanden, aber leider nicht die notwendige Analysefähigkeit, die die gesamte Sicherheitsarchitektur verbinde. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, es gibt zu wenig und nicht zu viel Kontrolle. Wenn man da jetzt eine einzelne Pfeife hinsetzt, die die ganzen Geheimdienste alle kontrollieren soll, das kann nicht funktionieren. Weil diese eine einzelne Pfeife an der Nase herumzuführen, wird viel einfacher sein, als einen ganzen Stapel an Leuten an der Nase herumzuführen. Vorausgesetzt, sie tun ihre Arbeit auch wirklich. Und tun nicht nur so, als würden sie ihre Arbeit tun. Ja, aber, ja, also, ne? Und die Informationen wären alle da. Ja, ja, die Informationen mögen alle da sein. Aber, warum hat denn der Bundesverfassungsgeheimdienst seinen fetten Hintern nicht in die Höhe bewegt? Warum haben die denn überhaupt nichts getan? Na, auch da bleibt Binninger dann mal wieder die Antwort schuldig. Ja, aber die Informationen hatten die ja gar nicht. Ja, wenn die Informationen nicht hatten, dann können sie das doch sicherlich beweisen. Da gibt es doch sicherlich eine Akte, so wie es doch für jeden Scheiß eine Akte geben soll. Ja, genauso wie es bestimmt eine Akte gibt. Ja, wir haben nicht mit Frau Schäpe gesprochen. Die Behauptung, die auch immer noch im Raum rumsteht, ist von Freitag. Auch am Freitag habe ich mir hier noch unverzichtbar reingeklebt, weil der Bundesinnenfriedrich und der neue Präsidödel des Bundesverfassungsamtes maßen, die in die Kritik geratene Behörde als unverzichtbar bezeichnet haben. Friedrich sagte bei der offiziellen Intronisation Maaßens in Köln, der Verfassungsgeheimdienst sei ein Frühwarnsystem, auf das nicht verzichtet werden könne. Wenn er ein Frühwarnsystem ist, dann hat er letztes Jahr aber mal sowas von gründlich versagt, dass er abgeschafft gehört. Weil ein Frühwarnsystem, was niemals warnt, ist kaputt. Na, beweist durch da 10 Morde. Haben sie alle nicht mitgekriegt. Na, ein Frühwarnsystem, was nachdem das Haus abgebrannt ist, immer noch nicht alarmiert. Dass da übrigens ein Feuer sein könnte, Rauch oder so. Also ein Rauchmelder, der ein Haus abbrennen lässt und dann hinterher noch nicht mal piept. Den würde ich auch nicht haben wollen. Also bitte, Herr Friedrich, die Begründung, das ist ein Frühwarnsystem. Ja, wovor soll er denn warnen? Vor den bösen Kommunisten, die Russen, die dann kommen, oder was? Und nach rechts gucken wir ja nicht, weil es gibt ja nur Kommunisten, die uns schädigen wollen. Na, ich meine, in Friedrichs Weltbild passt das vermutlich rein, aber... Ja. Man brauche daher das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Parlamente in seiner Arbeit. Maaßen betonte, er wolle die Behörde so modern und effektiv wie möglich organisieren. Ja, also ein Frühwarnsystem. Ja, Herr Friedrich, dann erklären Sie mir mal, wie es dazu kommen konnte, dass das Frühwarnsystem zu keinem Zeitpunkt gewarnt hat. Oder hat das Frühwarnsystem gewarnt? Und wenn das Frühwarnsystem gewarnt haben sollte, warum hat dann kein Arsch irgendetwas getan? Ja, weil also, nur noch mal zum Botschaft durch die Wand hämmern. Es gibt 10 Mordopfer. Die wurden nicht verhindert, diese Opfer. So, da ist ganz offensichtlich was schiefgegangen. Dann gibt's, genau, nicht mehr Geheimdienst, aber US-Kinderboarding, weil ein Kinderarzt in den USA seine Tochter als Bestrafung dem sogenannten Waterboarding unterzogen haben soll. Er wurde nach Medienberichten festgenommen. Das Waterboarding ist eine Foltermethode, die bei der Ertränken simuliert wird. Wurde in Geheimgefängnissen der US-Spionagebehörde CIA benutzt, um Terroristen zu Geständnissen zu zwingen. Der Kinderarzt und dessen Frau, die der Tortur ihres 11-jährigen Mädchens untätig zugesehen haben soll, müssen sich nun wegen fahrlässiger Kindesgefährdung verantworten. Aber CIA-Pfeifen, die irgendwelche angeblichen Terroristen gefoltert haben, kommen unbeschuldigt davon, weil Handbewegung. Na? Also entweder ist Waterboarding eine ganz doll schlimme Foltermethode, wovon ich ausgehe, dann haben aber alle Leute, die das irgendwann mal getan haben, bestraft zu werden. Inklusive derer, die in staatlichem Auftrag das getan haben. Ist von Freitag. Auch am Freitag hat Thüringen dann gesucht. Thüringens Polizei hat tausende Ermittlungsakten der vergangenen Jahre auf Straftaten von Rechtsextremisten und möglichen Unterstützern des Neonazi-Terror-Trios durchsucht. Gesucht worden sei nach mehr als 300 Namen, darunter vor allem Mitglieder des rechtsextremen Thüringer Heimatschutzes, sagte Innenminister Jörg Geibert in Erfurt. Das Material werde den Untersuchungsausschüssen von Bundestag und Landtag zur Verfügung gestellt. Das Neonazi-Terror-Trio soll für 10 Morde verantwortlich sein. Frage, die sich mir da dann spontan aufdrängt, warum suchen die jetzt erst? Hat irgendwer Signal gegeben, alle wichtigen Akten sind zwischendurch in einem Schredder verschwunden? Aber ja. Dann gibt's den Warnhofer. Der bayerische Ministerpräsident Seehofer hat davor gewarnt, auf ein neues NPD-Verbotsverfahren zu verzichten. Er werde alles tun, damit ein neues Verfahren zustande komme, sagte der CSU-Politiker der Zeitung Welt am Sonntag. Alles? Er geht hin und bringt Leute um und schiebt das dann der NPD in die Schuhe? Oder meinte er alles dann vielleicht doch im Rahmen eines Gesetzes mit dem Vornamen Grund und diverse andere Gesetze, an die auch er sich zu halten hat? Na, also dieses Geblubber von wegen, ja, wir müssen aber die NPD verbieten. Nur nochmal für die Referenz. Die NPD-Verbotsgeschichte kann nicht funktionieren, wenn nicht eine Verbindung, und zwar eine inhärente Verbindung zwischen NPD und NSU-Morden, bewiesen werden kann. Und zwar bewiesen im Sinne von BFFG, glaubt euch das. Alles, wovon ich bisher weiß, sind einzelne Figuren, die in der NPD keine ganz kleinen Lichter waren, die die NSU-Pfeifen unterstützt haben sollen. Das wird nicht reichen. Deswegen könnt ihr euch das NPD-Verbotsverfahren eigentlich auch klemmen, weil alles, was dabei rauskommt, wenn ihr das Ding auf der Basis jetzt zum BFFG schiebt, ist es, das BFFG sagt, ja, das ist kein Beweis, wir verbieten die Partei schon wieder nicht. Was wird wohl passieren, wenn rauskommt, dass die NPD schon wieder nicht verboten ist? Vielleicht fühlen die sich bestätigt. Na? Also mal ganz davon abgesehen, dass ein Verbot auch nichts helfen wird, aber ja. So, dann gibt's auch noch eine NP-Forderung, weil auch Thüringens Ministerpräsident Lieberknecht und die schleswig-holsteinische Kollege Albig Forderungen nach einem neuen NPD-Verbotsverfahren unterstützen. Weil die Ideologie der NPD sei ein geistiger Nährboden für die Mörder der NSU-Terrorzelle. Und wie wär's damit? Das ideologische Geblubber von wegen Religion gehört, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Da gibt es so eine gewisse Person, die das bei ihrer Intronisation verkündet hat. Ich komme gleich auf den Namen. Irgendwas Vornamiges als Nachnamen. Wilhelm, Horst, Friedrich. Ja, ne? Aber hey, also das ist ja was anderes. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Auch am Montag gab es dann Wackel vor der Entscheidung über einen neuen Verbotsantrag gegen die rechtsextreme NPD, will Kanzlerin Angela Merkel zunächst die Auswertung gesammelter Daten abwarten. Ich meine, was ja inzwischen sich schon abzeichnet, es gibt halt nur einzelne Personen, die da eine Verbindung hatten. Das wiederum wird für ein Verbot nach den Kriterien des BFFG, die man aus dem letzten Urteil herauslesen darf, nicht ausreichen. Ist nicht so, als würden wir uns da gerade in einem Gebiet bewegen, wo man mal sagen könnte, naja, wir können es ja mal versuchen. Sondern es gibt klare Kriterien vom BFFG. Die stehen im letzten Urteil drin. Als die NPD nicht verboten wurde, haben die gesagt, ja, also hier Parteiverbot sehen wir als extrem schwere Maßnahme und deswegen gibt es extrem hohe Hürden, die da beinhalten, Doppelpunkt. So, und soweit ich das von hier aus sehen kann, wird keine von den Hürden mit dem, was bisher öffentlich an Beweisen durch die Landschaft getragen wird, erreicht. Das heißt, alles, was dabei rumkommt, ist, ihr schiebt das Ding zum BFFG, das BFFG prüft, es wird eine Weile dauern und am Ende der Prüfung kommt raus, nein, sorry, geht nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass ja auch immer noch Leute in der NPD bezahlt werden. Das heißt, das BFFG immer noch dasselbe Problem wie beim letzten Mal haben wird, dass es da Aussagen gibt, bei denen eben nicht nachprüfbar ist, ob die nicht vom Staat gefördert wurden. Okay. Auch am Montag gab es dann Ku-Klu-Nix, habe ich bei Bonhoeffer gefunden. Die Ku-Klux-Klan-Polizisten kommen ohne Konsequenzen davon, weil das Disziplinarverfahren verhelbt wurde. Ob systematisch oder nicht, ist unklar. Aber ich habe da schon eine Idee, wie das gelaufen sein wird. Eine Creo und so weiter. Ja, natürlich passiert denen nichts. Wo kämen wir denn auch hin, wenn Nazis in der Polizei bestraft werden würden? Warum können wohl Nazis mordend durch die Lande ziehen? Warum will wohl nie irgendwer irgendwas mitgekriegt haben? Das sind alles bedauerliche Einzelfälle, Fehler geradezu. Ja, ja, nee, ist klar. Ich hätte dann auch günstig eine Brücke im Angebot. Die habe ich nur gerade nicht im Rucksack. So, dann gab es am Montag Breitik, eine unabhängige Kommission zur Aufarbeitung der Anschläge von Oslo und Utøya, hat schwere Vorwürfe gegen die norwegische Polizei erhoben. Der Bombenanschlag im Regierungsviertel von Oslo hätte verhindert werden können, wenn die bereits existierenden Sicherheitsmaßnahmen effektiv angewandt worden wären, heißt es im Abschlussbericht, der an Regierungschef Stoltenberg übergeben wurde. Der Attentäter Breivik hätte zudem früher gestoppt werden können. Breivik hatte am 22. Juli 2011 im Regierungsviertel von Oslo mit einer Autobombe 8 Menschen getötet. Anschließend erschoss er auf der Insel Utøya innerhalb von 1,25 Stunden 69 Menschen. Und diese 1,25 Stunden sind mal das absolute Minimum, was da hätte reduziert werden können, wenn die Polizisten schneller ihren Arsch auf die Insel geschafft hätten. Da hätten sie den nämlich also im Minimum erschießen können, festnehmen oder sonst wie daran hindern, weiter Leute zu erschießen. Na, was passiert ist, er hat halt alle erschossen, die er erschießen wollte, hat sich dann telefonisch bei der Polizei gemeldet, so, ich bin jetzt fertig, ihr könnt mich holen. Ja, ne, dass das irgendwie nicht perfekt ist, das darf irgendwie auch dem letzten Idioten auffallen. Da gibt's also in Norwegen einen Bericht, der sagt, ja, hier, Polizei hat Fehler gemacht. Was jetzt in Konsequenz passiert ist, gestern Abend, der Polizeichef hat seinen Hut genommen, hat gesagt, okay, da ist Scheiße passiert unter meiner Führung, ich nehme die Konsequenzen, ich ziehe die Konsequenzen, ich lege meinen Hut hin und bin weg. So. Ob das dann irgendwas hilft, ist dann noch die andere spannende Frage. Aber immerhin, ergreift mal Konsequenzen. So, dann gibt's den Herr Boot, weil der bayerische Innenvollidiot Herr Mann auf ein neues NPD-Verbotsverfahren hinarbeiten will. Er sehe eine große Chance, dafür eine Mehrheit im Bundesrat zu erhalten. Das wiederum reicht nicht. Es gibt da so ein Gericht mit dem Vornamen Bundesverfassungs, was entscheidet. Weder der Bundestag, noch der Bundesrat, noch sonst irgendwelche Parteigremien oder sonst irgendwas haben eine Chance, eine Partei zu verbieten, weil ein Parteiverbot nun mal ein echt fieses Mittel ist. Das ist völlig überhaupt gar nicht demokratisch, wenn einfach so Parteien verboten werden könnten. Und deswegen sind die Hürden für ein Parteiverbot auch gigantisch. Aber Herr Mann, der kümmert sich ja um sowas nicht. Dies werde mit Sicherheit nicht ohne Wirkung auf Bundestag und Bundesregierung bleiben, ziel sei eine geschlossene Front der Demokraten gegen das verfassungsfeindliche Treiben der NPD. Und warum kommt dann ein CSU-Fritze an? Hat er nicht gerade was von Demokraten gefasselt? Die CSU ist ungefähr so demokratisch wie da drüben, der Baum. Also gar nicht. Lalalala. Die Partei sei hochgefährlich und ein Nährboden für extremistische Straftaten. Ja, wie die CSU. Ja, also, ja, der brüllt da rum. Habe ich dann am Dienstag hier reingeklebt. Auch am Dienstag gab es Islawach. Ein mutmaßlich gefährlicher Islamistist hat einen Bericht des Magazins Stern... hat nach einem Bericht des Magazins Stern zeitweise den Zugang zur Baustelle des künftigen Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg kontrolliert. Der Mann habe aber keinen Zutritt zur Baustelle, sondern nur zu Gebäuden jenseits des Bauzauns gehabt und arbeite nicht mehr dort, sagte ein Flughafensprecher der DPA. Die Berliner Polizei wollte sich zum Fall nicht äußern, das Brandenburger Innenministerium stellte eine Mitteilung in Aussicht. Die Frage, die sich mir bei der Meldung aufdrängt, ist ja und? Inwiefern ist das schlimm, wenn ein ganz doll schlimmer Mann den Zugang bewacht? Was kann der Schlimmes getan haben? Irgendwelche bösen Leute reingelassen? Hat er? Wenn ihr es ihm beweisen könnt, dann könnt ihr ihn an den Eiern aufhängen. Wenn er es nicht hat, tja. Also, das ist ein Schlimmer, der glaubt an schlimme Dinge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Fundierteres als das, was hier in der Meldung drin steht, gegen ihn vorzuwerfen. Aber ja. Dann gibt's das SLS-Nichtboot, weil Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger einem neuen NPD-Verbotsverfahren kaum Chancen einräumt. Ihre Skepsis sei angesichts der Serie an Ungereimtheiten innerhalb des Verfassungsgeheimdienstes gewachsen, sagte die FDP-Politikerin der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post. Zugleich warnte sie davor, die Bekämpfung des Rechtsextremismus auf ein NPD-Verbot zu reduzieren. Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Seehofer einen Alleingang der Länder in dieser Sache nicht ausgeschlossen. Ja, weil, BFFG. Hallo? Ist auch von Dienstag. So, am Mittwoch gab es dann die Rechtharmlosung, weil Opferberatungsstellen deutschen Behörden vorwerfen, rechtsextreme Gewalt systematisch zu verharmlosen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag der Amadeu-Antonio-Stiftung, die in Berlin vorgestellt wurde. Auch nach der NSU-Mordserie der Zwickauer Terrorzelle würden Übergriffe aus der rechten Szene von den zuständigen Stellen bagatellisiert. Der Bericht bezieht sich auf Befragungen mit Opferverbänden in 8 Bundesländern. Ah, das ist nämlich das eigentliche Problem. Dass der Rechtsextremismus einfach unter die nächstgelegenen Teppichkanten geschoben wird. Und da wundert man sich, warum man da nicht mehr langgehen kann und immer hinfällt. Ja. So, gestern gab es dann noch den Zirkfolger. Weil für den entscheidenden Chef des bundeskriminellen Amts, Jörg Zensierke, ist nach einem Zeitungsbericht ein Nachfolger gefunden. Der Polizeipräsident von München, Wilhelm Schmidt-Bauer, solle Anfang 2013 an die BKA-Spitze rücken, berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf Sicherheitskreise. Der 54-jährige Rechtswissenschaftler sei der Favorit von Bundesterrorminister Hans-Peter Bröhrich. Und er war 2011 in die Schlagzeilen geraten, weil er sich mit dem Sohn des inzwischen getöteten libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi, Saif al-Arab al-Gaddafi, zum Abendessen getroffen hatte. Also eine perfekte Wahl. Ein lupenreiner Demokrat geradezu. Na, und so eine Pfeife wollen sie dann zum BKA-Chef machen. Ja. So, genau das zum Terror. Dann kommt noch ein bisschen Atom. Da gab es eine Rissprüfung. Von Freitag nach der Entdeckung möglicher Materialschäden an einem belgischen Kernreaktor hat die zuständige Aufsichtsbehörde des Landes die anderen EU-Staaten alarmiert. Diese sollen nun überprüfen, inwiefern Reaktorbehälter des gleichen Typs auch in ihrem Land verbaut worden seien, erklärt eine Sprecherin der Europäischen Kommission in Brüssel. Bei der Routinekontrolle in Block 3 des Kernkraftwerks Dohl, was man wohl so ausspricht, nahe Antwerpen, waren zuvor Hinweise auf Risse in der Reaktorhülle festgestellt worden. Daraufhin hatten die Behörden die Anlage vorläufig stillgelegt. Jo. Dann gibt's Vattenfall, weil Vattenfall hat laut Ponyfe eine Lösung für das Atomenergieproblem gefunden. Vattenfall hat sich ein Firmenkonstrukt gebastelt, bei dem nur noch die deutsche Tochter für ihre Atomkraftwerke haftet. Damit muss jetzt nicht mehr der schwedische Steuerzahler für AKW-Ausfälle in Deutschland haften, sondern nur noch der Deutsche. Wo gehen wir da auch hin, wenn jemand anders als der Steuerzahler für Missetaten von Privatindustrie haftet? Das war doch schon immer so, Profit privatisieren, Kosten verstaatlichen. Nicht wirklich überraschend, aber ja. So, auch am Freitag gab es dann Antwengel, weil die Atomaufsichtsbehörde in Belgien bezweifelt, ob der abgeschaltete Reaktor 3 am Kernkraftwerk Dohl bei Antwerpen jemals wieder ans Netz gehen kann. Direktor De Rovere sagte dem Radiosender RTBF, es seien so wörtlich ein bisschen zu viele Mängel festgestellt worden. Bei einer Routinekontrolle waren Hinweise auf Risse in der Reaktorhülle entdeckt worden. Daraufhin hatten die Behörden die Anlage vorläufig stillgelegt. Das Bundesumweltministerium in Berlin teilte mit, bei den deutschen Atomkraftwerken seien keine Reaktorbehälter dieses Typs verbaut worden. Aber nach Rissen prüfen tun wir auch nicht. Weil wo kämen wir hin, wenn wir genau hingucken würden? Dann würden wir feststellen, dass da jede Menge Mist rumsteht. Dass da Mist rumsteht, den wir eigentlich sofort aus dem Betrieb rauswerfen müssen. Nein, nein, genau hingucken reicht. Das machen wir nicht. Es reicht ja, wenn wir Aktenberge von links nach rechts auf den Schreibtisch schieben. So, am Sonntag gab es dann noch die Rösgabe, weil Bundeswirtschaftsminister Philipp Rücktritt, Rösler, machte die Energiewende zu seinem Kernthema für den Rest der Wahlperiode. Naja, das Jahr. Die Energiewende sei eine Aufgabe von historischer Dimension und neben der Eurokrise für ihn das wichtigste Thema, sagte der FDP-Chef der Blöd am Sonntag. Demnach will Rösler die Abteilung Energiepolitik im Ministerium personell deutlich verstärken. Geplant seien 20 neue Stellen, die bis 2018 befristet seien. Womit er dann noch ein paar FDP-Pfeifen einen Job für nach dem Ende der Regierung zuschustert. Aber das ist meine Interpretation. Weitere 20 Stellen würden von der Bundesnetzagentur auf das Ministerium übertragen. Die Mitarbeiter sollen sich um Koordinierungsfragen der Energiewende kümmern. Ja, und Altneuer hat schon verkündet, ja, man müsse doch irgendwie, die Energiewende darf doch nicht den Bürger so teuer kommen. Ja, und warum macht ihr dann immer mehr Subventionen für Firmen, die diverse Kosten nicht zu zahlen haben? Ne? Hier die erneuerbare Energienumlage und all so ein Gewese. Ja, das hat damit ja nichts zu tun. Ja, nee, ist klar. Dann gibt's den Lindstieg, weil Nordrhein-Westfalens FDP-Chef Christian Lindner fordert, das erneuerbare Energiengesetz abzuschaffen. Er sei dafür, konkret über ein Ausstiegsgesetz nachzudenken, sagte Lindner der deutschen Presseagentur. Das Fördergesetz für Ökoenergien sei nicht mehr zeitgemäß. Es führe mit Dauersubventionen zu instabilen Stromnetzen und Preissteigerungen. Nötig sei ein marktwirtschaftliches System, bei dem Effizienz und Kosten ins Zentrum der Energiewende rücken. Ist ja eine schöne Idee, Herr Lindner. Aber wenn Sie schon Subventionen abschaffen wollen, warum nicht gleich alle? Und wenn ich alle sage, meine ich alle. Absolut alle. Inklusive der, ja, also für Stromtrassenpreise brauchen Industrieunternehmen aber nichts bezahlen, weil Handbewegung. Na, und ja, für die Endlagerung des Atommülls brauchen die AKW-Betreiber nicht bezahlen, weil das ist ja eine staatliche Aufgabe. Na, da wird jede Menge Scheiße subventioniert. Wenn wir denn schon hier Subventionen abschaffen wollen, dann bitte konsequent überall. Dann werden allerdings die Energiepreise im Zweifelsfall erstmal einen ganz ordentlichen Hüpf nach oben machen. Mal ganz davon abgesehen, dass die Energiepreissteigerungen deutlich über den erneuerbaren Preissteigerungen liegen. Das heißt, selbst wenn man die Erneuerbaren überhaupt nicht fördern würde, ist anzunehmen, dass die Energiepreise trotzdem weiter klettern würden, weil darum, aus gutem Grund. Ja. So, am Dienstag gab es den Deckinger, weil EU-Energiekommissar Oettinger eine Deckelung der Umlage für die erneuerbaren Energien gefordert hat. Deutschland habe vor allem wegen dieser Abgabe und der hohen Steuern derzeit die zweithöchsten Strompreise in Europa, sagte Oettinger der Blödzeitung. Er warnte, die Verbraucher würden überfordert. Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion Höhn sagte den Ruhe-Nachrichten. Wieder an. Links. Egal. Die Befreiung der großen Unternehmen von der Umlage treibe die Energiekosten für Privatkunden und kleine Betriebe in die Höhe. Die Textilhersteller verweigern die Zahlung der Öko-Energie-Umlage. Am Vormittag will die Branche ihre Klagen dagegen vorstellen. Warum eigentlich Textilbranche? Was für einen gigantischen Energieverbrauch muss die Textilbranche haben, dass es sich für die lohnt, eine Umlage nicht bezahlen zu wollen? Und vor allen Dingen, wo kommen wir eigentlich hin, wenn sich jeder aussuchen kann, welche Umlagen er bezahlt? Ah, also ich meine, hallo, ich möchte die Mehrwertsteuer nicht bezahlen. Und? Weiter? Ist nicht so, als hätte ich dafür eine Chance. Also das riecht alles sehr eigenartig. So, dann gibt's genau die Textilbremse, weil die Textilhersteller wollen gegen die Förderung von erneuerbaren Energien juristisch vorgehen. Die Branche beruft sich dabei auf ein Gutachten des Verfassungsrechtlers Gerd Manzen, der die sogenannte erneuerbare Energienumlage als unzulässige Subvention einstuft und sie damit für verfassungswidrig hält. Das Bundesverfassungsgericht hatte 1994 mit einer ähnlichen Begründung den sogenannten Kohlepfennig zu Fall gebracht. Sollten die Firmen Erfolg haben, könnte das derzeitige System zur Finanzierung des Ausbaus von Solar- und Windenergie vor dem Ausstehen. EU-Energiekommissar Oettinger forderte eine Deckelung, bla bla. Ja, unzulässige Subventionen. Schön, dann vergleichen wir doch mal, was zahlt denn eigentlich so ein AKW-Betreiber für die permanente Endlagerung des Mülls, der in seinen fertig abgeschriebenen Atomkraftwerken produziert wird. Wie? Nichts. Das ist wenig. Das ist extrem wenig. Und das ist keine Subvention? Und warum ist es denn keine Subvention? Ach, weil das mit Steuergeldern bezahlt wird. Ja, na, dann ist die Lösung ja wohl so offensichtlich wie trivial. So, dann gab es auch noch aus Israel den Isran-Pöbel. Den habe ich auch wieder bei Trollfe geklaut. Unglaublich, diese israelische Regierung. Wer glauben die eigentlich, wer sie sind? Netanyahu, schreibt Ban Ki-moon, er solle doch mal seine Iran-Reise absagen, weil, nun ja, Antisemitismus. Ihre Visite in einem Land, wo Antisemiten an der Macht sind, die Israel vernichten wollen, würde ungeachtet guter Absichten ein schwerer Fehler bedeuten, wurde Netanyahu zitiert. Wait, what? Habe ich irgendwas verpasst? Ja gut, ich habe offensichtlich irgendwas verpasst, aber hä? So, dann gab es auch noch Kritik, weil nämlich mehrere hunderte Israelis am Abend in Tel Aviv demonstriert haben, um die Regierung von einem möglichen Angriff auf den Iran abzuhalten. Es gibt also auch noch in Israel Leute, die verstanden haben, dass ein Krieg mit dem Iran niemandem hilft, sondern eher ganz vielen Leuten schadet und dass sie auch überhaupt nichts davon haben. Ja, so wie man von Krieg generell nur ganz wenig hat, es sei denn, man ist irgendwie Waffenhändler, dann hat man von einem Krieg was.
Will der hier lang?
Will der hier lang? Bleibt doch mal hier stehen. Der Trecker kann übrigens 40 fahren, sagt der Aufkleber. Die Demonstranten riefen Barack und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auf, eher zurückzutreten, als das Leben israelischer Bürger zu gefährden. Ein Mann, der ein Bild mit Barack in SS-Uniform hochhielt, wurde von den Organisatoren der Kundgebung fortgeschickt. Weil, nun ja, Nazi-Vergleiche ziehen halt nicht so gut. Vor allen Dingen kommt das so überhaupt nicht prickelnd, wenn Leute, die gerne sonst, also na gut, ist eher hier der Zentralrat der Juden, der jeden Nazi-Vergleich dann gleich laut anprangert. Da kommt das halt nicht so prickelnd, wenn dann da aus deren Kreisen ähnliche Nazi-Vergleiche gezogen werden. Aber ja, war am Montag. Am Sonntag habe ich mir hier dann noch die Rücknahme reingeklebt, weil der aus der Muslimbewegung stammende ägyptische Präsident Mohamed Morsi hat den Armeekommandeur und Verteidigungsminister Feldmarschall Mohamed Hussein Tantawi entlassen. Darüber hinaus erklärte Morsi jene Verfassungszusätze für null und nichtig, die der damals regierende Militärrat erlassen hatte, kurz bevor Morsi zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt wurde. Die Verfassungszusätze hatten die Macht des Staatsoberhauptes zugunsten des Militärs deutlich eingeschränkt. Dass er das nicht lustig findet, ist logisch. Würde ich auch nicht lustig finden. Vor allen Dingen, warum gräbt sich das Militär da so ein? Aber ja. So, dann gab es noch Mac-Selbstgespräch. Habe ich mir hier am Montag? Hä? Wie kann ich mir eine Meldung vom 14. am Montag hier reingeklebt haben? Egal. Es ist ja Sommerloch und keiner interessiert sich für die CDU, schreibt Trollfe. Was tun, sprach David McAllister. Nun, als erste Sofortmaßnahme gegen die Langeweile kann man ja mal sich selbst interviewen. Also genau genommen hat sein Pressesprecher ihn wohl irgendwie mit Fragen befragt, auf die er dann die schwurmelig-schwabbelige Pseudo-Antworten geliefert hat, die man von Politikern erwarten darf. Beziehungsweise es würde mich nicht überraschen, wenn am Ende rauskäme, dass der Herr McAllister am Ende nur noch das Ding einmal quer gelesen hat und gesagt hat, passt. Und sein Pressesprecher sowohl die Fragen als auch die Antworten formuliert hätte. In dem angebotenen Text, der dann nebenbei an diverse Lokalzeitungen geliefert wurde, von denen also ein paar den zumindest wohl auch veröffentlicht hatten und zwar so getan haben, als hätten sie da eben ein Interview mit dem Herrn McAllister geführt, obwohl sie gar kein Interview geführt haben, weder mit Herrn McAllister noch sonst irgendwem, ging es im Frage- und Antwortformat vor allem darum, den Ministerpräsidenten als bodenständigen Niedersachsen zu zeigen. War nicht in Niedersachsen die nächsten Wahlen? Fragen zu umstrittenen Feldern der Landespolitik wie Schulstrukturreform oder Bau neuer Stromtrassen finden sich nicht. Natürlich, aber das hat in Niedersachsen ja Tradition. Frau von der Leyen ließ auch schon mal Hörfunkbeiträge und Zeitungsartikel produzieren. Und Ulla Schmidt ja auch. Die rennt zwar bei der SPD mit, aber von der Kompetenz ihrer Politik her könnte die CDU ihr direkt ihren Mitgliedschaft überhelfen. So, am Dienstag gab es dann McSuidings. Ach, stimmt, ich habe das am Montag, habe ich das selber formuliert, hier reingeklebt, genau. Deswegen 14. Wieder Trollfe. Wenn Sie auch sonst keine Tugenden haben, loyal sind Sie aber in der CDU. McAllisters Pressesprecher stürzt sich für den Chef ins Messer und nimmt alle Schuld auf sich. McAllister selber hat natürlich nichts gewusst. Gut, das kennen wir ja bei der CDU. Kann ja auch niemand von der Hand weisen, dass die nichts wissen. Aber ihre eigenen Operationen, wenn die nicht mal von denen was wissen, sollten sie sich mal auf Alzheimer untersuchen lassen. Also halt wieder die übliche Ausrede, ja, also ich wusste ja gar nicht, dass die Fragen, die er mir da stellt, dann als Pseudo-Interview verkauft werden sollen. Was glauben Sie, warum er Ihnen die Fragen gestellt hat? Oder wollen Sie am Ende behaupten, Sie haben überhaupt nicht mitgekriegt, dass es da Fragen und Antworten gab? So, dann gab es noch einen Rentenfehlfehler. Weil Ruheständler, denen die Rente nämlich falsch berechnet wurde, haben einen Anspruch auf Nachzahlung für 4 Jahre. Auch wenn der Fehler möglicherweise schon seit 2002 vorlag, stellt die Deutsche Rentenversicherung Bund am Donnerstag unter Hinweis auf die Rechtslage klar. Anlass waren Berichte über Berechnungsfehler der Rentenversicherung. Betroffen waren mehr als 150.000 Ruheständler. Bei ihnen war die 2002 neu geregelten Kinderzuschläge bei hinterbliebenen Renten oder aber die Berufsausbildungsentgelte im Rentenbescheid unberücksichtigt geblieben. Und da wird nicht so lange zurückgezahlt, wie der Fehler bestanden hat, sondern das ist ja alles schon verjährt. Und Einspruch gegen die Bescheide wird wohl auch nicht unbedingt die Mehrheit erlassen haben. Ja, weil, woher soll man denn wissen, dass da ein kapitaler Fehler drin ist, beziehungsweise wie kapitaler ist, das weiß ich halt nicht. Ja, aber hey. Und dann gibt's da noch das Asyl. Herr S.H. Schloch, der ja kürzlich, also vor... aber 2 Monaten, in London mal in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet ist, weil er ja Angst davor hat, in Schweden an USA ausgeliefert zu werden. Der kriegt jetzt tatsächlich Asyl in Ecuador. Also die Ecuadorianer waren blöd genug, dem Kerl Asyl zu geben, weil, weil der Herr Assange zu blöd ist, einfach mal den Schweden ein paar Fragen zu beantworten. Da hat er halt Angst vor. Poppt irgendwie Frauen durch die Landschaft und hat dann keine Eier. Also der Kerl ist mir extrem unsympathisch. Ich meine, okay, was die Briten da jetzt machen, ist auch äußerst unsouverän. Die britische Polizei hat jetzt wohl die ecuadorianische Botschaft umstellt und hat dann auch schon mal irgendwie ein juristisches Pamphlet aus der Tasche geholt und gesagt, hier, liebe ecuadorianische Botschaft, es gibt da ein Gesetz von Arno Töff. Wenn wir das ziehen, dann ist eure Botschaft nicht mehr immun, dann können wir da einfach reingehen und können jeden, den wir finden, rausholen. So, mal eins davon abgesehen, der Herr Assange, wenn er die Botschaft verlässt, droht ihm ohnehin, dass er dann mehr oder weniger unfreiwillig in Richtung Schweden transferiert wird, weil, er hat seine Bewährungsauflagen massiv verletzt. Hat er übrigens das Geld, was er nicht selber bezahlt hat, für die Bewährung aus dem Fenster getreten. Na, der Kerl hat keine Eier. Also der Kerl ist mir extrem unsympathisch geworden in letzter Zeit. Für den Fall, dass es nicht offensichtlich ist. Ja, und jetzt kriegt er also Asyl. Freies Geleit kriegt er aber nicht. Das heißt, im Moment sieht es heftig danach aus, dass er wohl bis an sein Lebensende in der ecuadorianischen Botschaft verbleiben kann. Übrigens, Ecuador ist gerade erst kürzlich dadurch aufgefallen, dass sie einen Menschen, dem sie Asyl gewährt haben, jetzt doch aus ihrem Land ausweisen. Ja, also auch da ist der Herr Assange nicht sicher. Man ist davon abgesehen, dass er keine Eier hat. So, genau. Und dann kommen wir in der Musikecke an. Und in der Musikecke gibt es, ob der Tatsache, dass ich die vergangene Woche schließlich im Krankenhaus verbracht habe, das ist mir so unfreiwillig, habe ich dann meinen Musikplan einfach mal aus dem Fenster getreten und nicht meinen OP-Musiklistenplan angefasst habe, sondern einfach mal festgestellt habe, so, wenn ich mich da so durch meine Lieblingsplayliste durchhöre, welche Musik sorgt denn dafür, dass ich unbedingt mehr davon haben will? Nun ja, das ist jetzt, kommt jetzt sicherlich total überraschend. Da hat mein Lieblingsschulchor gewonnen, weil, Überraschung, in meiner Lieblingsplayliste wohnt mein Lieblingsschulchor. Und zwar der PS22 mit dem The Fighter, den ich schließlich im Dezember für die OP schon als Ohrwurm gewinnen konnte. Den gibt es dann in 2 Minuten 48 in eure Ohren geleitet. Gefolgt von Neues vom Känguru, Korrekturen. Der war 2 Minuten 26 lang und ist auch schon ein paar Wochen alt. Habe ich aus deren Podcasten geklaut. Vor einiger Zeit. Kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Ich kann da mal gucken, ob ich hier in Teil 1 alles grün habe. Wenn ja, sieht grün aus. Gut. Dann sage ich mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Jawohl, um mich hier hören zu können. 38 Minuten habe ich schon. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt auf das, was ich hier so mir zusammengelabert habe, seid ihr dazu gerne eingeladen, das zu tun. Zum Beispiel, indem ihr einen Kommentar verfasst im compiblog.de, den ihr unter den Eintrag von Kompott 333, ja, das ist eine schnapsige Schnapszahl, Teil 1 kleben könnt. Oder ihr könntet eine E-Mail verfassen, die ihr an die Mailadresse compiblog@gmail.com adressieren könnt. Briefmarke nicht vergessen. Oder ihr könntet einen Tweet @compot schicken oder eine Rezension im iTunes Store, solange wie der iTunes Store Podcasts noch ganz normal hat und die nicht ausgegliedert werden und am Ende nicht mehr funktionieren. Genau. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß, euch und vor allen Dingen mir, viel Spaß mit dem Fighter von PS22 und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Hinweis vom Känguru.
Mit Marc-Uwe Kling.
Ich wohne mit einem Känguru zusammen. Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietcong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Des Abends laufen wir an einer Kirche vorbei, auf deren Wand jemand Religion hat tausend von Menschen getötet gesprayt hat.
Zitze,
sagt das Känguru und schüttelt seinen Kopf.
Ist das nötig?
Fragt es.
Sowas muss doch nicht sein.
Es holt eine rote Spraydose aus seinem Beutel, streicht Tausende durch und schreibt Millionen darüber.
Vielleicht sind's Fehler,
murmelt es. Und ich habe mich schon gefragt, was das für ein Typ ist, der jedes Graffiti in unserem Block mit Rot überschmiert, sage ich.
Nicht überschmiert,
sagt das Känguru.
Korrigiert, verbessert. Die Leute machen so viele Fehler, das glaubst du nicht. Inhaltlich, formal, Rechtschreibung, Kommunismus mit einem M. Von der Zeichensetzung will ich gar nicht reden.
Und was soll das bringen, frage ich.
Komm mit, Pickledy,
sagt das Känguru und trottet los. Zwei Ecken weiter zeigt es mir einen schwarzen Nazis-Raus-Schriftzug an der Wand. Mit Rot steht daneben:
Deine Einstellung ist grundsätzlich löblich und deine Absicht zumindest verständlich. Aber da du forderst raus, stelle dir doch bitte auch die Frage, wo raus und wohin. Raus aus Deutschland? Schön und gut. Aber wohin? Denn wer will die wohl haben? Keiner. Es hat dem Ausland verständlicherweise keineswegs gefallen, als die Nazis das letzte Mal in großer Zahl aus Deutschland marschierten. Schließlich musst du noch bedenken, dass die Nazis ja dann plötzlich selber Ausländer wären und wenn du die dann immer noch hassen würdest, wärst du dann selber Nazi und müsstest du dann selber raus und wo raus und wohin. Du hättest also genauso gut schreiben können, selber. Auf diesem Kindergartenniveau bewegt sich leider deine Argumentation.
Die komplette Wand ist vollgeschmiert. Und das bringt was, frage ich. Das Känguru zieht an meinem Mantel und führt mich zwei Ecken weiter. Dort steht mit Schwarz an der Wand: Nazi, bedenke, du suchst dir für deine Probleme Sündenböcke, dabei bist in Wahrheit du selbst das Problem, du und das System natürlich.
Besser,
steht mit Rot daneben.
Bei dem Satz Nazi, bedenke, kommen mir zwar gleich Sätze wie Tauber höre oder Blinder sieh in den Sinn, als rhetorische Figur aber I.O.
Das muss ganz schön anstrengend sein, mit den Korrekturen auf dem Laufenden zu bleiben, sage ich.
Du machst dir keine Vorstellung,
sagt das Känguru.
Neues vom Känguru.
Mit Marc-Uwe Kling.
Auch als Podcast auf fritz.de.
Und das hört man.